ARD Sounds.
Am Wochenende wollen der Iran und die USA verhandeln und wir alle hoffen, denke ich, auf ein Ende des Kriegs. Für die Menschen in der Region, aber auch für uns, weil wir die Öl- und Gaskrise ja sehr direkt zu spüren kriegen. Viele Aktien- und Ölhändler reagierten gestern schon mal euphorisch auf die angekündigte Waffenruhe und die versprochene Öffnung der Straße von Hormuz. Die Aktienkurse schossen in die Höhe und die Ölpreise gaben an einem Tag so stark nach wie seit der Corona-Pandemie vor 6 Jahren nicht mehr. Hier im Podcast waren wir gestern eher vorsichtig, haben auf die vielen Risiken und Unsicherheiten hingewiesen und die gibt es noch immer. Was diese Waffenruhe für uns hier in Deutschland bedeutet, darüber bringt uns jetzt mein Kollege Nicolas Liefen auf den neuesten Stand. Weil die Lage sich ständig ändert, der Hinweis, wir nehmen das hier am Donnerstag um etwa 11 Uhr auf. Alle Folgen von uns gibt's kostenlos und werbefrei in ARD Sounds. Ich bin Arne Schulz, hi! Hallo Nicolas, schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich Arne.
Stark gesunkene Ölpreise gestern, hatte ich gesagt, sind in der Folge dann auch bei uns die Benzin- und Dieselpreise gesunken?
Ja, also so ein bisschen. Also viele fragen sich ja, warum denn eigentlich nicht stärker? Und könnte ich es mir einfach machen und einfach sagen, naja, das ist dieser Rakete-Federeffekt, über den wir auch schon gesprochen haben. Sprich, wenn die Ölpreise steigen, dann wird es auch an den Zapfsäulen ganz, ganz schnell teuer. Und wenn der Ölpreis fällt, dann dauert es so richtig, bis das bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt. Allerdings, es gibt halt schon Gründe, weshalb sich doch die Spritpreise jetzt nicht nach unten bewegen, wenigstens nicht so kräftig. Und das liegt einfach daran, dass der Ölpreis immer noch ungefähr 50% über dem Preis liegt vor Beginn des Irankriegs, dass wir in der Golfregion Raffinerien haben, die zerstört sind und bei denen es einfach noch lange dauern wird, bis die wieder funktionieren, wenn überhaupt. Und dann ist die Lage vor Ort natürlich auch noch unklar. Es gibt in der Zwischenzeit ja wieder Drohnenangriffe, die Straße von Hormuz, mal ist sie geöffnet, mal ist sie nicht geöffnet und man weiß im Prinzip gar nicht, wann sich da Tanker auf den Weg machen können Richtung Europa.
Ja, diese Straße von Hormuz, das ist ja das wohl größte Druckmittel, das der Iran in diesem Krieg hat, diese sogenannte Straße, diese Meerenge zu blockieren, durch die ja so viel der globalen Ölproduktion, der globalen Flüssiggasmengen geht. Gestern hieß es ja zunächst, diese Straße sei wieder passierbar, aber heute früh gegen 5 Uhr haben wir darüber mit unserer USA-Korrespondentin Anne Schneider in der ARD-Infonacht im Radio kurz gesprochen und die hat nochmal erklärt, warum das eben wohl so nicht stimmt. Wir hören mal kurz rein.
Vielleicht guckt man mal auf jemand, der sich da ein bisschen objektiver mit beschäftigt. Das Unternehmen Windward beobachtet den internationalen Schiffsverkehr und das sagt, dass gestern nur 11 Schiffe die Straße durchfahren haben. Das wären nicht mehr als an den Tagen zuvor. Und laut Windward müssen die Durchfahrten zudem mit den iranischen Behörden koordiniert werden und sie kosten Maut, $1 pro Barrel transportierten Öl in Kryptowährung. Das heißt, der Iran kontrolliert weiter, wer durchfährt. Und auch unter welchen Bedingungen. Und da muss man ja sagen, das war ein Problem, das gab es vor dem Irankrieg gar nicht. Also Washington hält formal an der Darstellung fest, Hormuz sei offen, aber faktisch bleibt der Status unsicher. Und wenn nur 11 Schiffe durchfahren, muss man sagen, dann ist die Straße wohl eher nicht offen.
Naja, und 11 Schiffe, normalerweise, auch wenn das sehr schwankt, fahren da so plus minus 100 Schiffe pro Tag durch. Letztlich, Nicolas, wenn wir uns angucken, was die Bundesregierung bisher versucht hat, um die Spritpreise zu deckeln, diese 12-Uhr-Regel, also nur einmal pro Tag die Preise anheben, mehr ist nicht erlaubt, kann man sagen, jetzt schon, das hat nicht geholfen?
Das kann man. Das haben wir aber im Vorfeld ehrlich gesagt auch erwartet. Also, dass es mehr Transparenz gibt. Ja, also wenn ich abends irgendwie nach Haus fahre nach der Arbeit und da irgendwie einen Preis sehe bei der Tankstelle, dann weiß ich, ich kann zu diesem Preis morgens auch noch tanken. Vielleicht sogar einen Tick günstiger, weil Preis senken geht ja immer. Wenn ich eine Benzinpreis-App nutze, dann weiß ich, der Preis gilt auch noch, wenn ich eine Stunde später an der Tankstelle bin. Also wenn ich jetzt nicht gerade um 12, also vor 12 nachgucke und nach 12 da ankomme. Aber dieses Modell kommt ja aus Österreich und da hat sich eben auch gezeigt, dass es so einen klaren Effekt auf die Preise gar nicht gibt. Und deswegen hat man da ja auch die Vorgaben in der Zwischenzeit verschärft. Ich würde sogar sagen, ich würde so weit gehen und sagen, diese Regel ist zurzeit eher negativ. Und zwar deswegen, weil wir in Krisenzeiten sind und weil die Konzerne sicherlich auch doch den ein oder anderen Tag wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen wollen. Also lieber nochmal was draufpacken auf den Preis, weil sie ja gar nicht wissen, was über den Tag noch passiert. Von daher, also wir werden sicherlich noch über andere Hilfen, andere Möglichkeiten diskutieren. Das machen wir ja schon seit Wochen. Pendlerpauschale, Preisdeckel, Energiesteuer, was weiß ich. Aber es kostet eben alles Geld, es wird viel diskutiert, es hat alles für und wider. Und eins muss klar sein, das meiste wird gar nicht schnell helfen können.
Einige von euch, die uns zuhören, haben uns geschrieben und darauf hingewiesen, dass es ja nicht nur fossile Energie gibt. Wind und Sonne müssen durch keine Meerenge, das fand ich ganz schön formuliert. Und wer eine Solaranlage auf dem Dach hat und E-Auto fährt, merkt natürlich gerade, was er dran hat. Aber bislang fahren eben nur 4% der Autos auf unseren Straßen rein batterieelektrisch. Worauf müssen sich die vielen anderen, die Benzin und Diesel tanken, in nächster Zeit einstellen, Nikolas?
Das ist eine gute Frage. Ich habe heute ein Statement gelesen vom Wirtschaftsweisen Gabriel Felbermayr in der Welt. Der hat gesagt, Tankstellenpreise von unter 2 Euro pro Liter sind illusorisch. Heißt auf gut Deutsch, ja, die werden mal sinken, aber sie werden leicht sinken. Also ADAC hat gerade eben gesagt, der Preisanstieg ist irgendwie gestoppt. Ja, es ging jetzt um 3 Cent im Schnitt bundesweit zurück. Vielleicht sind es auch mal ein paar Cent mehr, aber wir werden auch immer wieder erleben, dass es um 12 dann wieder kräftig nach oben geht. Und sagen wir so, wenn sich die Lage am Golf entspannt, wenn aus dieser Waffenruhe irgendwann ein Waffenstillstand wird, sprich mit einem entsprechenden Abkommen, wenn es vielleicht Friedensverhandlungen gibt, ja, dann geht es wahrscheinlich auch mit den Spritpreisen doch noch weiter nach unten. Aber erstmal sprechen wir wahrscheinlich von ein paar Cent. Und ich befürchte eher sogar, dass die Preise noch steigen kurzfristig. Und zwar deswegen, weil sich auf dem Weltmarkt jetzt erstmal gar nichts verändert hat. Und wir dürfen eins nicht vergessen, selbst wenn Tanker aus der Golfregion sich in Richtung Europa auf den Weg machen, dann braucht das in der Regel 3 bis 4 Wochen, bis sie hier sind. Also wie gesagt, es gibt eine große Lücke und alles dauert.
Die Frage ist ja, wenn man gesehen hat, auch wie euphorisch teilweise die Börsenreaktionen gestern ausgefallen sind, war das nicht einfach verfrüht? Wie sieht es denn heute an den Börsen aus?
Naja, die Börsen sind ja schon ganz schön nach unten geprügelt worden und die Erleichterung war natürlich am Ende dann doch groß. Aber wir sehen ja jetzt, die Waffenruhe ist brüchig und das spürt man auch an den Börsen. Der Ölpreis ist wieder gestiegen. In Asien, die Börsen standen in der Nacht schon unter Druck. Beim deutschen Aktienindex ging es auch im Minus los heute früh. Nur kann man natürlich sagen, gestern großer Schluck aus der Pulle, 5% plus 1000 Punkte. Da ist eine Verschnaufpause auch ein Stück weit normal. Aber die Unsicherheit ist eben weiterhin sehr, sehr groß.
Na klar. Das heißt, wirtschaftlich, die Lage bleibt länger angespannt und das dann wahrscheinlich auch hier für die deutsche Wirtschaft. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Wirtschaftsforschungsinstitute haben ja gerade die Prognosen gesenkt, was das Wachstum angeht, für dieses Jahr, fürs kommende Jahr auch. Und da haben die sich bezogen auf die Folgen der aktuellen Lage. Also jetzt nicht weitere Eskalation, sondern die Belastungen, die schon jetzt da sind, die schon jetzt spürbar sind. Sprich höhere Energiepreise, Waren, die nicht da sind, die fehlen, Chemikalien, Öl und Gas als Grundstoff, Lieferketten, die gestört sind und so weiter und so weiter. Und wir dürfen ja nicht vergessen, unsere wirtschaftliche Lage ist ja ohnehin jetzt nicht sonderlich rosig. Also wir sehen ja China, früher großer Absatzmarkt, unter anderem für unsere Autobranche, heute großer Konkurrent, amerikanische Zölle belasten. Wir bauen Monat für Monat tausende Jobs ab, vor allem in der Industrie. Und jetzt also diese Situation am Golf, du hast vollkommen recht, das wird uns wahrscheinlich alles noch relativ lange begleiten, mindestens bis ins kommende Jahr hinein. Ich glaube ehrlich gesagt noch länger.
Du hast ja gerade das mit den Grundstoffen angesprochen, also dass wir ja auch Öl und Gas zu allen möglichen Produkten weiterverarbeiten. Gas braucht man zum Beispiel für Dünger und so. Also das heißt, viele genau. Solcher Effekte in der Wirtschaft, die sieht man dann eigentlich erst sozusagen nach Monaten oder nach Wochen fängt das an, spürbar zu werden. Zuletzt hat ja die Inflation, die Preissteigerungen haben deutlich angezogen. Müssen wir damit rechnen, dass die Preise weiter steigen werden, auch wenn sich die Lage im Nahen Osten, wie erhofft, doch entspannen soll? In den nächsten Wochen?
Exakt, das wird passieren. Also in diesem und im kommenden Jahr wird es sicherlich Monate geben mit einer 3 vor dem Komma. Wir hatten ja im Februar Inflationsraten noch von 1,9%. Dann im März waren es 2,7. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich noch weiter steigen, weil vieles erst nach und nach und nach bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern tatsächlich ankommt. Transportkosten, das geht immer relativ zügig. Im Supermarkt, da merkst du das dann. Aber eben vieles kommt so verzögert an. Düngemittel hast du gerade gerade angesprochen, Öl und Gas als Grundstoffe, also für Plastik, für Verpackungen, für Medikamente, für Textilien, für Baustoffe und so weiter und so weiter. Das wird eben nach und nach so weitergegeben. Und wir haben gerade heute eine neue Umfrage bekommen von YouGov unter den Menschen, die einfach gesagt haben, sie haben ihr Kaufverhalten schon verändert. Und zwar deswegen, weil sie befürchten, dass da noch was auf sie zukommt an steigenden Preisen. Also nicht nur Lebensmittel, auch Heizkosten. Und das sehen wir oder haben wir auch schon in anderen Krisen gesehen, dass die Menschen versuchen, sofern es überhaupt möglich ist, Geld zurückzulegen und den Konsum zu drosseln, einfach für schwere oder für noch schwerere Zeiten.
Ist ja auch vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Danke, Nikolas, für die Infos.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Die Lage bleibt einfach unberechenbar. Wir können es nicht oft genug sagen. Gestern hat US-Präsident Trump im US-Fernsehen behauptet, er überlege, eine Art Joint Venture mit dem Iran zu gründen und gemeinsam Schiffe in der Meerenge von Hormuz abzukassieren, wenn die durchfahren wollen, ohne Angst haben zu müssen, abgeschossen zu werden. Wenn man denkt, bei Trump könnte einen nichts mehr schocken, naja. Inzwischen ist auch das aber offenbar nicht mehr aktuell. Trump bedroht jetzt den Iran wieder. Falls das Regime ihm nicht entgegenkomme bei den geplanten Verhandlungen, werde er wieder angreifen. Wir bleiben dran für euch und vielleicht mögt ihr uns ja auch mal schreiben, was interessiert euch in der aktuellen Lage am meisten? Was haben wir vielleicht noch nicht beleuchtet? Meldet euch gerne per Mail bei uns. Unsere Adresse heißt wirtschaft@ndr.de. Ich bin Arne Schulz. Tschüss!